Glück auf, meine Kumpel Malocha. Herzlich willkommen hier zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr. Wie immer mit dabei unser SM4-Experte Luca. Wie geht's dir?
Glück auf, mir geht's ganz gut soweit. Wie geht's dir?
Auch gut. Hat ein schönes Wochenende bis dato gehabt. Wir nehmen die Folge jetzt am Sonntag auf. Wollen ja auch so ein bisschen über die Hinrunde sprechen, über unsere Tabellensituation. Müssen aber dabei sagen, dass gerade im Hintergrund noch die Spiele gerade spielen in der zweiten Liga. Von daher mal schauen, ob es hier eine Wendung gibt während der Podcast-Folge.
Vielleicht schwankt die Laune dann nochmal nach oben oder nach unten, kann ja passieren.
Genau. Wendungen gab es auf jeden Fall auch im Spiel gegen Fürth.
Cedric, der Überleitungsmeister, ist auch schon wieder dabei. Also wir sind
richtig
gut vorbereitet und starten rein.
Genau, deswegen lass direkt zum Spiel kommen gegen Fürth. Also ich fand die erste Halbzeit, da haben viele geschrieben, das war so die beste Halbzeit von Schalke 04 in der Saison. Ne, wie fandst du zumindest mal erstmal die erste Halbzeit?
Also muss ich auf jeden Fall fast schon mitgehen. Also es gab auch einige Halbzeiten, die in Ordnung waren, die ganz gut waren, aber so in der Halbzeit hat wirklich fast alles gestimmt und das war halt auch ein guter Gegner, muss man nochmal sagen. Also Fürth ist an der Saison und jetzt vor allem auch gerade in der Form, in der sie waren, sind sie wirklich sehr, sehr gut. Und da musst du halt auch erstens ein Unentschieden mitnehmen und vor allem auch die erste Halbzeit haben wir ja eigentlich prinzipiell gewonnen, wenn du es so sehen würdest mit dem 1-0. Und allgemein, wie wir nach vorne gespielt haben, Fürth war am Anfang komplett verunsichert. Wir haben da sehr gut auch mit Kike Topp einige Momente gehabt, wo er, wenn er vielleicht nicht so hektisch aufgeregt gewesen wäre und das ein bisschen ruhiger gespielt hätte, dann hätte er da vielleicht den einen oder anderen Ball nicht verstolpert und vielleicht noch eine Chance mehr gehabt. Aber trotzdem muss man sagen, mit der ersten Halbzeit kann man so komplett zufrieden sein. Wenn wir die in jeder Halbzeit so spielen würden in der zweiten Liga, würden wir auf jeden Fall nicht so tief unten stehen, sondern mehr weiter oben. Und darauf lässt sich aufbauen und das ist auch genau das, was wir uns gewünscht haben, dass wir endlich mal sehen, was möchte der Trainer erreichen, welches Spielsystem will er spielen und das hat man vor allem in der ersten Halbzeit, worüber wir hier gerade reden, hat man das komplett gesehen und damit bin ich sehr zufrieden.
Ja, ich meine, Kike Topp hat ja dann noch den Treffer gemacht,
Genau.
aber ich sehe das ähnlich wie du. Also der hatte zum Beispiel die eine Szene, wo der Terodde den super eingesetzt hat, wo der eigentlich auch freien Zug zum Tor hat, hatte er auch noch als Szene. Aber auch ein Terodde lässt dann noch kurz vor der Halbzeit noch das 2-0, schießt er nicht rein. Das war auch eine hundertprozentige, klar, der Ball ist so versprungen, aber
Ja, Rasen.
Terodde hat den schon häufiger auch gemacht, wenn man den schwieriger zu nehmen hat. Ich glaube, der hat schon einen oder anderen Ball verwandelt, der auch mal ein bisschen
Schwieriger
gesprungen
war.
ist.
Ja.
Ja, deswegen. Aber was mir auch in der ersten Halbzeit gut gefallen hat, die Art und Weise, wie wir ins Spiel reingegangen sind. Ich habe so vor dem Spiel gesagt, Schwierigkeiten bei Greuther Fürth sind so die hohen Bällen und auch die direkten Zweikämpfe. Und ich fand, in quasi jedem direkten Zweikampf oder in von drei Zweikämpfen, die wir geführt haben, waren wir in zwei einfach klar besser. Haben wir uns behauptet gegen die, haben uns da die ganze Zeit durchgesetzt. Die zweiten Bälle, die hohen Bälle konnten wir alle gewinnen. Habe ich auch so als kleine Schwachstelle bei Fürth ausgemacht und wie die das dann umgesetzt haben. Erstmal, dass sie das auch so gesehen haben, fand ich schon richtig gut. Und das sieht man ja auch, wir waren die einzige Mannschaft, die gelbe Karten bekommen hat in der ersten Halbzeit. Da sieht man ja auch, dass da so eine richtige Aggressivität auch vorhanden war. Auch wenn ich finde, dass beispielsweise von Mörkin, da kommen wir auch ja später drauf zu, nicht mal eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen ist. Aber dazu später mehr.
Genau, können wir später nochmal drüber sprechen.
Ja, und dann ging es halt in die zweite Halbzeit und Fürth glich sehr, sehr früh aus. Dann ist das Spiel ein bisschen vor sich hingeplätschert, fand ich. Ohne jetzt wirklich die Riesenchancen zu haben. Ich fand, wir waren trotzdem noch die spielbestimmende Mannschaft, also die Mannschaft, die mehr vom Spiel hatte, aber waren halt dann weniger Chancen. Dennoch mit so einem Geistesblitz kommen wir dann wieder zurück. Und dann leider sehr, sehr kurz darauf der Gegentreffer und dann die rote Karte und dann fing noch das Gezittere an bis zum Schlusspfiff und wir hatten dann nicht mehr die Möglichkeit, nach vorne zu spielen.
Wobei ich aber sagen muss, also dafür, dass wir Rot hatten und so unglücklich das 2-2 kassiert haben, fand ich es trotzdem ganz stark, dass wir jetzt nicht wirklich nur noch auf Verteidigen gegangen sind und nur hinten drin standen, sondern es wurde zumindest versucht, nochmal nach vorne zu gehen. Kaminski hat dann nochmal ein bisschen dirigiert, jo, da und da positioniert euch, hat dann nochmal einen Einwurf reingebracht und so weiter, anstatt den jetzt nach hinten zu spielen und zu sagen, okay, wir verwalten das jetzt nur noch. Es wurde
Echt?
zumindest versucht, das nochmal irgendwie zu drehen. Also hatte ich zumindest den Eindruck, ich hätte da sogar mir vorstellen können, dass dann nochmal mehr gesagt wird, okay, wir spielen hier gerade gegen Fürth, die sind Vierter, wir sind gerade noch im Abstiegskampf und wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, dann ist es immerhin besser als gar keiner, vor allem mit der roten Karte. Aber also ich finde, zumindest in Teilen hat man noch versucht, nach vorne zu spielen und ich hätte mir auch vorstellen können, dass es noch defensiver gewesen wäre.
Ja, ich habe eher das Gefühl gehabt, die haben probiert, noch den Punkt irgendwie zu retten. Also klar, so ein, zwei Entlastungsangriffe sind passiert, wo man dann nach einer Ecke ein paar Leute mit nach vorne zum Beispiel genommen hat oder nach dem Einwurf. Da war aber auch so eine Situation, glaube ich, nach eigener Ecke von uns, dass der Ball dann zum Fährmann zurückgespielt worden ist. So nach der eigenen Ecke habe ich halt auch nicht verstanden. Ich hätte mir beispielsweise ein bisschen mehr Risiko gewünscht. Am Ende kannst du natürlich dann auch sagen, okay, am Ende verlierst du dann das Spiel so. Aber ja. Oder so hätte die rote Karte nicht sein müssen, nicht sein dürfen. Ich fand, der Schiedsrichter war extrem schlecht.
Ja.
Da gab es ja auch eine Situation um Terodde, wo der wirklich richtig zu Boden gezogen worden ist im Strafraum. Hast du die Szene noch im Kopf?
Ja, habe ich
Ist
noch im
da
Kopf
deine
und
Meinung zu?
da hat ja auch der Kommentator zugesagt, das führt in einem Spiel davor oder ich glaube ein, zwei Spielen davor. Haben die wohl für deutlich weniger einen Elfmeter gegen sich bekommen und da siehst du halt wieder, dass einfach keine klare Linie da ist, weil wenn der Gegner von Fürth vor ein paar Spieltagen dann Elfmeter bekommt, für viel
Ja.
weniger, dann kann es halt nicht sein, dass es dann heißt, ja okay, Fürth wurde benachteiligt, deswegen, das gleicht sich alles irgendwie aus. Nein, das gleicht sich halt nicht aus, weil es wird dann der eine Gegner bevorzugt, der andere benachteiligt, das funktioniert halt so nicht und ich finde auch nicht, dass man bei uns als Verein wirklich sagen kann, dass sich das irgendwo mal ausgeglichen hätte, weil wir kriegen sehr, sehr wenige Entscheidungen mal irgendwie durch Glück für uns. Um nicht zu sagen, quasi gar keine. Und es ist ständig immer wieder eine Aktion, wo du siehst, okay, da fällt einer im Strafraum, könnte VAR-Einsatz geben. Und bei mir ist direkt der erste Gedanke, wird es eh nicht passieren, weil wir kriegen eh nie irgendwie mal einen Elfmeter für uns gesprochen, sondern nur, wenn es wirklich 100% klar ist. Und das ist dann einfach extrem ärgerlich zu sehen, dass da, nicht nur bei uns, da gibt es auch keine anderen Vereine, damit will ich jetzt nicht sagen, dass nur wir benachteiligt werden, aber ich finde es schon sehr offensichtlich, dass teilweise einfach bei manchen Spielen nicht eine klare Linie vorhanden ist und irgendwie dann die Entscheidung so ein bisschen im Kopf gewürfelt wird, wie man gerade Lust hat. Und bei dem Schiedsrichter muss man auch wirklich sagen, über die kompletten 90 Minuten fand ich ihn wirklich sehr, sehr schlecht. Also nicht nur die beiden Entscheidungen mit Torodde und mit Mörken. Allgemein finde ich dann auch dieser Abpfiff zur zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir waren so halb im Angriff und dann pfeift er schon zur
Ja.
Halbzeit. Also da waren so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich mir gedacht habe, also muss das jetzt sein? Also kannst du auch
Safe.
weiterlaufen lassen und ja, also rundum ein sehr schlechtes Spiel vom Schiedsrichter. Siebert heißt er, glaube ich. Aber ja, im Endeffekt, wir haben jetzt nicht nur deswegen keinen Sieg
Nee, auf
geholt.
keinen Fall.
Also hätte man auch Chancen besser ausspielen müssen, besser nutzen können. Aber trotzdem muss ich da wirklich sagen, vom Schiedsrichter war das gar nichts. Und da hätte man sich auf jeden Fall mehr erwünschen können.
Ich habe immer so das Gefühl, dass wir so pro Saison immer so ein, zwei Spiele haben, wo wir dann aufgrund des Schiedsrichters gewinnen. Teilweise aufgrund von fairen Entscheidungen, wie beispielsweise die zwei rote Karten gegen Kaiserslautern, ne? Aber man eher so vier, fünf hat, wo dann Situationen sind, wo der Schiri dann total aufs Spiel eingreift gegen uns, ne?
Ja.
Und das überwiegt auf jeden Fall ganz klar immer auf Schalke. Und das ist ja auch im letzten Bundesliga-Jahr schon, wie wir da reingestartet sind, ne, mit dem ersten Spiel, wo da dieses Tor nicht gewertet worden ist vom Salazar gegen Köln, wo wir da voll verpfiffen worden sind. Und
Ja, wo
auch
Yoshida
davor
dann im
das
Weg gestanden
Jahr,
haben soll und so, ja, keine Ahnung.
ja,
Es sind ganz viele
auch
komische
das,
Entscheidungen dabei.
ja, davor und bei uns sind immer so richtig skandalöse Entscheidungen mit dabei, so wie davor das Jahr gegen Bremen oder diese Situation gab, wo der Bremer Spieler da noch in der 90. plus
Ja,
irgendwas noch einen
Massalé war es,
Elfmeter
glaube ich, oder?
bekommen. Ja, aber und das ist halt bei uns immer quasi Normalität. Und ich habe wirklich auch das Gefühl, dass einige Mannschaften immer deutlich stärker trifft, weil ich glaube, dass da so vom Seiten des Vereins eher wenig das medial gemacht wird, ne? Hast du jetzt nach diesem Spiel irgendeinen gehört von unseren Verantwortlichen, der sich da mal stark positioniert hat, weil Ich glaube, wir haben eh nicht so die Lautsprecher bei uns im Verein. Und sagen wir jetzt mal, bei Bayern passiert so etwas, dann ist da der Uli Hoeneß und wer auch immer, die machen da eine Riesenszene draus. Das ist dann in jeder Zeitung Thema. Im Doppelpass wird da darüber berichtet, überall, Sky 90. Und dann überlegt sich ein Schiedsrichter zweimal, ob der gegen die pfeift und so ein Theater dann haben möchte. Und bei uns, wir sind ja eigentlich rein von der, vom Medialen her, das Bayern München in der zweiten Liga. Da kann man schon erwarten, dass sich da auch mal die Verantwortlichen so ein bisschen stark machen, sich ein bisschen positionieren, aber die machen das ja noch nicht mal bei, ich sag mal, bei eigenen Themen kommen die Verantwortlichen nicht mal und schaffen in so einer Krisensituation da ein bisschen in den Medien aufzutreten, um das Ganze zu entschärfen. Dann kann man bei solchen Themen da natürlich auch nichts erwarten.
Ja, und was man da auch noch dazu sagen kann, also auch als wir vor 2 Jahren dann dieses Spiel gegen Bremen hatten, kam ja direkt am nächsten Tag ein Tweet, Schalke wird dagegen keinen Einspruch einlegen und lebt jetzt damit und wir schaffen den Aufstieg auch so. Haben wir auch, gar keine Frage, alles gut, aber es hätte dann natürlich auch komplett anders laufen können, wenn wir dann mit Büskens nicht gehabt hätten oder da vielleicht ein Spiel weniger, 2 Spiele weniger gewonnen hätten, dann hätte es ganz schnell anders aussehen können und ich finde prinzipiell, dass sie dann keinen Einspruch einlegen, okay, weil man erreicht wahrscheinlich eh nichts damit. Aber dann nach so einer extrem krassen Entscheidung wie vor 2 Jahren, dann direkt einen Tag später nochmal einen Tweet abzusetzen und zu sagen, ja, wir akzeptieren es, alles gut, finde ich einfach auch schwach, weil dann da hast du einfach, du schwächst deine Position damit. Du hast quasi überhaupt gar keinen Druck auf die Verantwortlichen, dass sie die Entscheidungen gegen dich wirklich gut treffen, weil sie wissen, okay, ja gut, passiert eh nichts. Wenn wir mal eine richtig fette Fehlentscheidung machen, ja gut, dann ist halt so. Also die wollen natürlich ihren Job trotzdem richtig machen, aber es ist einfach der falsche Eindruck, wenn du dann einfach direkt nach so einer Fehlentscheidung damals schon gesagt hast, okay, alles gut, nehmen wir so hin, wie es ist, es passiert. So, das ist einfach falsche Herangehensweise, finde ich persönlich. Und ja, das war jetzt in dem Spiel kein Ultraskandal dabei, wie jetzt gegen Bremen, gar keine
Ja.
Frage, aber es waren halt trotzdem diese Kleinigkeiten, die einfach dafür gesorgt haben, dass es ein schlechtes Spiel vom Schiedsrichter war.
Ja, mich regt halt generell einfach auf, dass wir halt uns da nicht mal medial auch wehren dagegen. Und
Ja.
ich habe halt das Gefühl, dass aufgrund dessen, dass vermehrt bei uns passiert, dass Schiedsrichter da ja eher weniger dann im Keller nochmal draufschauen. Das ist ja so eine Situation beim Terodde gewesen, ne? Der liegt da. So, Spiel läuft weiter, da wird nicht drauf geguckt.
Ja.
Wenn nämlich drauf geguckt worden wäre, dann hätte der Schiri zumindest mal ein Signal bekommen, guck dir das mal an im Bildschirm. Das wohl einfach wird's verpennt. So,
Ja.
weil auf Schalke nicht so viel Aufmerksamkeit ist, weil die vielleicht auch nicht so konzentriert bei der Sache sind da beim Arbeiten, weil die genau wissen, okay, da kommt kein Gegenwind, wenn mal so eine Entscheidung passiert ist. Und das ist eigentlich eine riesen Fehlentscheidung, was da passiert ist. So, das wäre ein klarer Elfmeter, so meiner Meinung nach. Und das hätte man sich zumindest mal angucken müssen. Und
Und
hier
auch
zu
die
dem Thema,
Gelb-Rote
was.
gegen Mölken ist wieder ein ähnliches Thema. Also da,
Ja, auch.
du kannst dafür vielleicht Gelb geben, aber nicht Gelb-Rot. Also das ist auf jeden Fall keine Gelb-Rote. Der hat ihn da ganz leicht ein bisschen am Trikot gezogen. Dafür Gelb-Rot zu geben in der Situation, weiß ich nicht, sehe ich
Für
überhaupt gar
mich waren
nicht.
beide Fouls keine gelbe Karte. Der hätte eigentlich ohne
Ja, aber
Karte.
ich sage ja, wenn, dann hättest du ihm vielleicht für die zweite Aktion eine Gelbe geben können, wenn er vorher keine gehabt hätte. Aber da in der Situation Gelb-Rot zu geben. Vor allem auch nach, wenn du darauf guckst, wie er die erste bekommen hat, finde ich es nochmal schwächer, diese Entscheidung. Also es kann ich
Ja,
nicht
und auch
nachvollziehen.
was für andere Fouls im Spiel passiert worden sind, wo weitergespielt worden ist oder wo es
Ja.
keine Karte gegeben hat. Das ist halt
Keine
gar
klare
keine
Linie einfach.
Linie
Ja.
voll. Und zu deinem Thema mit hier den Aufstieg verpasst. Im letzten Jahr war das ja so, ne? Wir sind mit 31 Punkten runtergegangen und hättest du das Spiel in Köln gewonnen, hättest du da 3 Punkte gehabt, hättest du 34 Punkte gehabt und wärst dann zumindest auf den Relegationsplatz, wäre Stuttgart
Ja.
direkt runtergegangen und wir hätten uns über die Relegation gerettet, ne? Das ist halt am Ende schon die Punkte, die dann am Ende den Unterschied ausmachen
Ja.
können, so. Und ja, ich würde das jetzt nicht ausufern lassen, so. Das ist ein Thema für sich. Schiedsrichter Deutschland, VAR und was auch immer. Ich finde es halt nur scheiße, dass das so viel Frust bei den Fans hinterlässt, dass das komplett, also das Schiedsrichterniveau echt in den Keller gegangen ist. Dann hast du noch einen VAR, der das Niveau nicht mal anhebt, nur für noch mehr Verwirrung sorgt. Und ja, man. Komplett frustriert, wenn man nur dran denkt, so an Schiedsrichter, VAR und an dieses ganze Thema. Wobei man eigentlich sollte das gar keine Rolle spielen, ne, im Fußball, so ein Schiedsrichter. Und dann
Ja.
dann denke ich mir so, boah, lass doch den ganzen Scheiß, mach das so wie früher, ein Schiedsrichter pfeift ganz normal und dann hat man wenigstens diese Emotionalität nochmal. Ich war jetzt bei Aachen das Spiel gucken gegen Wegberg Beek jetzt am gestern in der, die sind beide in der Regionalliga, die haben jetzt im Pokal gespielt, diese Vorqualifizierung für den DFB-Pokal. Und da gab es auch so Situationen, wo du ganz klar erkannt hast, das war kein Abseits so. Dann gibt es da halt kein VAR und du nimmst das halt einfach so hin. Und ja, das ist viel mehr Emotion, viel geiler das Ganze. Und dann gehst du am Ende auch nicht so frustrierend dann raus, dann, weil dann ist es wirklich so, dass es keine Ausrede gibt, so bei dem einen gucken sie drauf, beim anderen nicht. Irgendwelche politischen Entscheidungen irgendwo, wo die Schiedsrichter vielleicht eher pfeifen oder eher nicht pfeifen, sondern dann ist das wirklich diesen Sport, den wir früher geliebt haben und
Ja.
diese Emotionalität, die dann wieder in den Fußball zurückfindet. Und es ist halt im Moment, wie die Regel ausgeführt wird, echt, echt schlecht.
Ja, Ziel davon war es eigentlich, dass du den Sport fairer machst und zweitens, dass die Schiedsrichter so ein bisschen aus der Schusslinie geraten. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil passiert, weil ich meine, wir sitzen jetzt hier trotzdem genauso und kritisieren den Schiedsrichter, obwohl eigentlich der VAR genauso große Fehler gemacht hat. Und da passiert ja dasselbe. Also wir sind ja trotzdem unzufrieden mit den Entscheidungen vom Schiedsrichter, aber auch damit, dass es nicht nochmal kontrolliert wurde. Und da muss man ja beide dann einfach kritisieren, weil trotzdem hat der Schiedsrichter Fehler gemacht und die Kritik wird auch weiterhin kommen, egal ob es jetzt ein VAR gibt oder nicht. Und fairer wurde der Sport auch überhaupt nicht gemacht, weil wie man sieht, es gibt
Ja.
genug Fehlentscheidungen, es gibt zu viel Auslegungsspielraum. Du musst klare Regeln finden und sagen, okay, das ist ein Foul, das ist kein Foul, das ist eine rote
Ja.
Karte, das ist keine rote Karte, das ist ein Elfmeter und das haben wir einfach nicht. Und es kann nicht sein, dass wir das nicht einfach mal hinbekommen, dass Schiedsrichter eine klare Linie haben, der sie folgen können und alle dieselben Entscheidungen ungefähr treffen. Wenn mal eine kleine Abweichung passiert, okay, aber es häuft sich viel zu sehr. Wir reden jeden Spieltag darüber, über irgendwelche Fehlentscheidungen, nicht nur bei Schalke, generell in der Bundesliga, in der zweiten Liga, überall. Und ich verstehe es nicht, wie das so schlecht geregelt sein kann.
Aber die Sache ist, das ist ein Problem der Bundesliga, das ist kein
Ja.
Problem in der Champions League, das ist kein Problem bei WM-Spielen, das ist kein Problem
Ja.
in der Premier League, das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben. Und klar, in den anderen Ligen gibt es auch hier und da mal irgendwo was, eine Fehlentscheidung oder was auch immer, aber nicht in dem Maße. Die sind da auch viel schneller mit einer Abseitslinie, da ist dieser VAR nicht so dieser Riesenfaktor wie bei uns, weil bei uns teilweise die Spiele werden 6, 7, 8 Minuten unterbrochen, ne? Und dann, wie du gesagt hast, das soll eigentlich so die Schusslinie vom Schiedsrichter wegnehmen, aber der ist ja dann viel mehr im Fokus, wenn das Spiel
Ja.
pausiert ist und minutenlang der Schiedsrichter da komplett im Fokus von allem ist, so dass dann die Emotionalität, die da rausgenommen wird, du kannst dich nicht mehr nach Toren freuen, du kannst dich gar nicht mehr freuen.
Ja.
Wie jetzt bei uns zuletzt, wo das Spiel unterbrochen worden ist, wo auf einmal Rostock eine rote Karte kriegt nach 40 Minuten Unterbrechung oder
Ja,
was das ist.
Wahnsinn.
So, was sind das für Zustände, die wir jetzt hier haben? So, das kann nicht sein. Und da hoffe ich, dass das entweder so geregelt wird wie im Ausland und wie in den internationalen Spielen, oder man sagt, okay, wir kriegen das hier nicht hin, dann lassen wir diese ganze Sache und dann geht's halt wie früher, ne? Finde ich auch romantischer, finde ich. Wir wollen ja in Deutschland eh so eine romantische Liga sein, ohne Investoren und dann heulen die wieder rum und was auch immer.
Das
So,
Problem ist,
dann.
glaube ich, dass es eher die Fans wollen und den Verein und der DFL, denen geht es eben nicht so. Die wollen ja jetzt mittlerweile, kommt ja diesen Investorenumstieg, aber ist jetzt ein zu großes Thema. Und ich glaube, ja, dementsprechend ist es anscheinend nicht mehr so, dass da wirklich so viele das Interesse der romanischen Liga haben und deswegen gibt es eben diesen Videobeweis auch. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, wirklich bei aller Kritik, egal wie lange das jetzt noch weiter kritisiert wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass der VAR wirklich wieder gestrichen wird. Das ist einfach nur so ein Wunschtraum von uns und auch, glaube ich, von vielen anderen Fans. Aber ich sehe es leider einfach nicht, dass es passiert, dass wirklich irgendwann gesagt wird, okay, es hat nicht funktioniert, sondern es wird halt weiter jetzt erstmal ein paar Jahre damit gehen, dass weiter Fehlentscheidungen getroffen werden. Und hoffentlich wird dann irgendwann mal was besser, aber ich sehe es erstmal in nächster Zeit nicht.
Ich begreife es halt nicht, weil es im Ausland und so ist
Ja.
es richtig gut. So, wenn ich mir so Premier League angucke auf Sky oder hier Champions League oder sowas, ist es richtig schnell, richtig gut, nervt nicht so total. Da wird es ganz kurz, wird's angeguckt und ich hab das Gefühl, dass die Schiedsrichter komplett überfordert sind und
Ja.
dass dieser Videobeweis das einfach aufzeigt, wie überfordert die sind. Die haben keine Ahnung vom Spiel, die haben keine Ahnung von den Regeln und dann diskutieren die da 10 Minuten lang. Ja, ist das denn jetzt richtig? Ist das nicht? Ist das, wie mache ich das? Hier der so und so, wie ist da nochmal die Regel? Weil die
Das
einfach
ist,
keine Ahnung haben vom
weißt du, wie mir das
Spiel.
vorkommt? Das kommt mir so vor, wie wenn du mit deinen Freunden irgendwie im Matheunterricht sitzt und dann auf einmal rufst du so den Lehrer zu dir und fragst ihn so, ist es so, ist es so, und willst nur so tun, als ob du so voll mit drin wärst im Thema und die ganze Zeit voll aufmerksam bist. Aber eigentlich hast du gerade die ganze Zeit mit deinen Kumpels über irgendwas anderes gequatscht und hast gar keine Ahnung, was du gerade machst. Und so kommen es manchmal auch wirklich vor, diese Besprechungen da vom Schiedsrichter mit dem VAR, oder dann gibt es einfach gar keine, so wie jetzt auch bei der Eintrodde-Aktion, wo ich auch völlig da in meiner Meinung, und ich glaube, da gab es überhaupt gar keinen Kontakt darüber.
Nee,
Und
niemals.
der Videobeweis hat da im Keller gesessen und hat da, keine
Einfach
Ahnung, wahrscheinlich
geschlafen.
so gechillt und so, ja, okay, passiert halt. Aber ja, ich verstehe es auch komplett gar nicht, was da los ist. Es kann natürlich auch sein, dass da so ein bisschen der Eindruck täuscht, wenn ich so viel Auslandsspiele gucke, wie jetzt in der Bundesliga oder in der zweiten Liga. Aber ich habe genau denselben
Also
Eindruck,
ich
dass
guck
wenn ich,
schon,
ja,
ja, ich guck
aber wenn
schon
ich dann auch
einmal
mal
die
da Fußball
Woche
gucke,
Premier League oder Champions
ja.
League und ich habe nie das Gefühl, dass das da Thema ist, wirklich. WM auch nicht
Also,
so.
ja, ich bin da voll deiner Meinung. Also, auch wenn ich Champions League zum Beispiel gucke oder so, ich sehe da auch ganz selten mal eine Fehlentscheidung. Und da geht es halt auch wirklich schneller. Da hast du dann deine Abseitslinie sofort, dann ist nach 15 Sekunden richtige Entscheidung getroffen worden. Und bei
Ja, diese
uns,
Schnelligkeit ist ja
ja.
schon ein Riesenunterschied, ne? Dieses, du guckst dir dann das Spiel an, dann bist du da am Warten. Ja, was passiert denn hier? Jetzt immer noch nicht und dann wieder und dann guckt er sich nochmal an und dann erstmal, bis der zum Bildschirm läuft, vergehen schon 3, 4 Minuten. So, dann guckt er sich das am Bildschirm nochmal 3, 4 Minuten an, dann steht er da so und hat keine Ahnung und hält nochmal Rücksprache und dann kommt eine Entscheidung oder kommt halt keine Entscheidung so. Und
Ja.
dieser ganze Zirkus für eine Entscheidung, die dann noch nicht mal umgekehrt wird, ist halt auch so richtig, richtig verblödet so. Dann gucken die sich das auch manchmal 5, 6, 7 Minuten an und am Ende bleibt die Entscheidung einfach bestehen so, ne?
Ja.
Und wir reden ja immer von klaren Fehlentscheidungen, die zurückgerufen worden müssen so. Und wenn die wirklich so klar ist, dann gibt es ja auch, oder nicht so klar ist, dass der am Ende zu keiner Entscheidung kommt, dann gibt es ja auch nichts zu diskutieren, dann muss er ja auch nicht eingreifen so.
Ja, aber die brauchen
Ja.
selbst bei klaren Abseitsentscheidungen, wenn der Spieler 2, 3 Meter vor dem anderen steht, brauchen die teilweise 3 Minuten, um zu sagen, dass das wirklich Abseits war. Und das siehst du als Zuschauer nach 10 Sekunden bei der ersten Wiederholung, okay, ist Abseits, gut, worauf warten wir jetzt hier die ganze Zeit? Dann sitzt du da, denkst dir so, ja, okay, vielleicht haben wir ja doch Glück, vielleicht doch kein Abseits. Wenn er schon so lange guckt, muss da irgendwas sein. Nein, das ist am Ende natürlich Abseits, aber die Schiedsrichter brauchen dafür einfach dreimal so lang oder wenn nicht sogar noch länger als jeder Zuschauer vom Fernseher. Und das kann ich nicht nachvollziehen, warum das so lange dauert. Da sitzt da unten der VAR, der sieht alles vor den Zuschauern sogar noch und braucht da
Ja.
Ewigkeiten für. Das ist wirklich krass.
Und dann kommt die DFL mit, ja, wir müssen die Bundesliga attraktiver machen hier im Ausland und so
Ja.
weiter, brauchen wir Geld und so weiter. Junge, kriegt mal hin, dass wir eine Bundesliga haben, wo wir wirklich mal interessanten Fußball gucken können, wo man nicht ständig dann
Ja.
rausgerissen wird und dann aber diesen Flow am Spiel verlieren, so wo es in den anderen Ligen in 30 Sekunden so eine Entscheidung gefällt wird und bei uns minutenlang, kriegt das mal hin und dann probiert mal dieses Produkt auch im Ausland zu vermarkten. Weil sowas will sich doch keiner angucken.
Ja.
Wenn ich die Auswahl habe, so als Fan, der hier nicht aufwächst, dem Fußball hier, wie ich zum Beispiel auf Spanien oder England gucken würde und spanischer Fußball wäre so aufgestellt wie der deutsche Fußball und englischer Fußball so wie der aktuell ist. Gar keine Frage, ich gucke mir niemals den spanischen Fußball an. Einziger Grund, warum ich hier beim deutschen Fußball bin, ist, weil ich hier lebe und weil ich ein Fan von Schalke 04 bin. So. Ansonsten, wenn ich hier neutral einfach in die Sache reingehen würde, das ist so ein schlechtes Produkt, das nimmt mir komplett den Spaß am Gucken.
Ja. Also es ist halt wirklich, wie wenn du gegen, also wie zum Beispiel in dem Szenario wäre dann jetzt die Premier League zum Beispiel Red Bull und du vermarktest da dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen neuen Energy Drink, den aber eigentlich keiner trinken will und der auch überhaupt nicht schmeckt. Du hast da ein paar Tester trinken lassen, es hat keinem geschmeckt und trotzdem versuchst du jetzt da irgendwie das zu vermarkten, hast den Investor rangeholt, der da jetzt irgendwie richtig dick Geld reinpumpen will, um das noch mehr mit Werbung im Ausland irgendwie auch zu vermarkten. Und im Endeffekt will den trotzdem keiner trinken, weil er einfach nicht so gut schmeckt. So, und das ist das Problem. Du kannst nichts vermarkten, was nicht im Ansatz so gut ist wie die anderen Produkte und musst erstmal dein Produkt vernünftig optimieren mit dem Geld, bevor du irgendwie dahin guckst, dass du das Produkt weiter vermarkten möchtest, weil es kauft ja keiner, wenn es nicht schmeckt.
Das Einzige, was sie verlieren, ist die Basis. Das sind diese Fans, die jetzt noch hinter dem Produkt stehen, aber
Ja.
immer mehr und mehr da entfremdet werden. Und wenn du die verlierst, dann ist der Laden ist dann tot. So, dann gucken die Leute hier entweder hier die Premier League und gucken, da werden Fans von Mbappé und Haaland und so weiter und nicht mehr von Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf oder Bayern München oder was auch immer. Oder die Leute suchen sich einen nächsten Sport aus, dann gucken die alle MMA und Boxen oder was weiß ich nicht alles. Irgendwas, was interessanter ist. So. Das wird, darauf wird es hinauslaufen, wenn die nicht langsam hier mal den ganzen Laden in den Griff kriegen. Mich regt das so auf, ganzen Streaming-Pakete, die du mittlerweile brauchst. Du hast ja gar keinen Zugang mehr als Fan und wenn du dir mal so einen Zugang holst für ganz viel Geld, dann ist das so, dass du dann ein schlechtes Produkt abgeliefert bekommst von amateurhaften Schiedsrichtern. Die verdienen alle Milliarden, Milliarden Dinges da drin. Ne? Die versuchen vom Fan alles Geld aus der Tasche zu ziehen, aber am Ende des Tages kriegst du irgend so einen Rotz dahin geliefert und musst damit zufrieden sein. Und die probieren das noch für die Leute, die jetzt noch dahinter stehen, versuchen, machen die es noch schlechter so.
Ja.
Ich bin echt maßlos enttäuscht, so wo das Ganze hinführt und das wird ja immer schlechter und ich hoffe, dass die wenigstens jetzt in den nächsten Jahren es mal hinkriegen, dass die sich zumindest, wenn die in diese Richtung gehen, dass die mit Investoren, mit dies, Pipapo, dass die sich mal wenigstens von den Leuten, die das richtig gut hinkriegen, wie die Premier League, da mal ein bisschen abgucken und Champions League, dass sie wenigstens das Produkt mal irgendwo stimmt. Und dass man wenigstens vernünftigen Fußball irgendwie gucken kann, weil sonst, bin ich ehrlich, gucke ich mir lieber Regionalliga an, gehe ich Schalke 2 oder Alemannia Aachen gucken.
Ja, verstehe
Echt,
ich.
wirklich.
Jetzt sind wir auch ein bisschen ausgeufert. Ich glaube, wir müssen mal zurück zum Spiel kommen. Wir haben 20 Minuten kurz über Schiedsrichter gesprochen. Auch gut.
Ja, genau. Und das soll jetzt nicht rüberkommen, als wir glauben, dass Schalke 04 wegen dem Schiedsrichter verloren hat. Das, da soll die
Unentschieden, ja.
Diskussion überhaupt nicht führen, sondern
Ja.
es ist einfach diese permanente Unzufriedenheit. Generell mit dem Fußball und mit dem Schiedsrichter.
Ja, das war einfach nur kurz ein bisschen Emotionalität rausgelassen in Bezug darauf, aber.
Ja.
Ja, im Endeffekt haben wir das Unentschieden nicht wegen dem Schiedsrichter, sondern weil wir
Nee,
hier und da
gar nicht.
einfach nicht wach genug waren, sowohl vorm Tor als auch hinten. Und dazu kommen wir jetzt, glaube ich, nochmal so ein bisschen.
Ja, also eine Szene natürlich hier, der Terodde, finde ich, der da das Tor nicht gemacht hat, dann wäre das Spiel vorbei gewesen nach der Halbzeit. Und dann natürlich diese Mohr-Szene, wirklich, das ist, ich verstehe nicht, wie das passieren kann, so wirklich. Im Spiel war ich extrem, extrem wütend, einfach nur fassungslos, wie man so ein Blackout haben kann, jetzt mit einer Nacht oder zwei Nächten schlafen, so, da bin ich immer noch traurig, dass das passiert ist, aber, also ich glaube, der Junge wurde jetzt auch richtig angefeindet, auch in den sozialen Medien. Da will ich mich komplett von distanzieren, so unsere
Ich
Spieler
auch, ja.
anzugehen, weil Fehler sind auch menschlich. Aber also ich check's halt immer noch nicht, wie es sein kann. Der Ball liegt bei ihm und er wartet 3 Sekunden und wartet und wartet und wartet, guckt irgendwo hin, wo kann ich den hinspielen? Aber jeder F-Jugendspieler weiß so, im Strafraum kickt den Ball raus, so, ne? Da kann was passieren und der Spieler, der den Ball dann geholt hat, der war ja schon ein paar Meter noch entfernt, kam so von der Seite und hat dann wirklich mit einem Sprint so viel Zeit gehabt, um ihn einfach den Ball zu nehmen und reinzuballern, so.
Ja, also ich war auch extrem sauer, als ich es gesehen habe, und habe es auch nicht nachvollziehen können. Ich verstehe mittlerweile den Gedankengang, den er da hatte, dass er halt den Ball natürlich irgendwie vernünftig nach vorne spielen wollte, vielleicht einen vernünftigen Konter spielen kann. Aber wenn du da als am weitesten links positionierter Spieler der Kette links stehst, dann musst du im Blick haben, dass da links von dir noch ein Spieler kommen kann. Zweitens hörst du das eigentlich auch in der Regel, wenn ein Spieler von dir kommt oder siehst es im Augenwinkel und er schaut halt wirklich die ganze Zeit so rum, guckt irgendwo, wo er den Ball vielleicht hinspielen kann und braucht viel, viel zu lang. Wirklich, also du darfst da nicht 3 Sekunden stehen und überlegen, wo spiele ich jetzt den Ball hin. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, es ist eine Grundregel, dass du im Strafraum den Ball da nicht die ganze Zeit so halten kannst. Vor allem, wenn es gerade es war ja eine gefährliche Szene davor. Also die Flanke war
Safe.
gefährlich. Dementsprechend überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso er sich da so viel Zeit lassen kann bei. Da waren Gegenspieler ohne Ende im Strafraum, eigene Spieler im Strafraum. Es war klar, dass da schnell noch was passieren kann und das ist auch so gekommen. Und sich da dann so viel Zeit zu lassen, verstehe ich immer noch nicht. Ist trotzdem kein Grund, ihn anzufeinden. War eine schlechte Aktion von ihm, muss man trotzdem so sagen, wie es ist. Das kannst du viel besser lösen. Und wenn es einfach nur ist, den Ball wegzupölen, dann ist es in Ordnung so, weil du willst Hauptsache dein Tor verteidigen. Wir haben geführt, das kommt auch noch dazu. Also da so ein Risiko einzugehen, verstehe ich nicht. Wenn du da kurz eine Sekunde wartest und schaust, in Ordnung. Wenn du 2 Sekunden schaust, ist es schon eine zu viel. Und das hat er halt einfach nicht gut gelöst, muss man so sagen. Trotzdem nochmal ganz klar, wir beide distanzieren uns ganz doll davon, dass man ihn dafür anfeindet. Wir sind ein Team, wir gewinnen und verlieren zusammen. Und Mohr gehört zum Team dazu, hat in den letzten Wochen auch einige gute Leistungen für uns gezeigt, nachdem er Ewigkeiten nicht in Form war. Und daher zu sagen, dass Mohr der Schuldige daran ist, dass wir jetzt nicht gewonnen haben, finde ich grundlegend falsch.
Ja, also klar, der ist jetzt eigentlich so ein bisschen auf Schalke angekommen gewesen in den letzten Spielen, hat sich da echt mit guten Leistungen die Mannschaft gespielt. Fand das Spiel generell nicht ganz so gut, aber ja, es ist halt so. War halt ein kompletter Blackout, ein kompletter Fehler. Haben auch andere mal gemacht. Ich erinnere so damals Chulinov in der zweiten Liga, wo der sich da gedribbelt hat und dann den Ball verloren hat. Oder an andere Spieler, ne? Passiert halt immer wieder
Ja.
und ist das halt so. Genau, dann gab es die rote Karte gegen Mörken und ja, dann ist das Spiel irgendwann vorbei gewesen. Aufstellung war wieder dieses 4-4-2 mit Raute. Diesmal hat dann Brunner gestartet und Top für Lasme. Beides Entscheidungen, die gut gewesen sind, oder? So
Ja.
im Nachhinein.
Also nicht nur im Nachhinein, ich habe dir vorher schon gesagt, Top soll spielen. hab recht mit behalten, zum Glück ausnahmsweise mal. Und ja, also ich war vor dem Spiel sehr zufrieden mit der Aufstellung, bin es auch nach dem Spiel weiterhin. Lassen wir natürlich auch verletzungsbedingt nicht dabei gewesen, können wir auch vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was das bedeutet. Aber im Prinzip muss ich wirklich sagen, ich hätte es genauso aufgestellt gegen Fürth, bin sehr zufrieden damit gewesen. Wenn du am Ende nochmal einen Lassen mehr hättest bringen können, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wäre da vielleicht auch noch ein bisschen Qualität da gewesen, um nochmal einen guten Konter zu fahren. Aber ich muss trotzdem sagen, von den Möglichkeiten, die Gerrards hatte, war das endlich mal eine Aufstellung, wo ich gesehen habe, was er vorhatte und auch selber es genauso aufgestellt hat. Und da bin ich sehr zufrieden mit gewesen. Und was ich auch nochmal kurz dazu sagen möchte, ich finde, abgesehen von dieser doppelten Aktionen in der ersten Halbzeit, wo Seguin so ein bisschen gepennt hat, finde ich, hat er wieder ein ordentliches Spiel gemacht und kommt immer besser in Tritt. Hat mir sehr gut teilweise auch gefallen, wenn Brunner da mal nicht hinterherkam, ist er nachgegangen und so weiter. Man sieht jetzt langsam mal, was er für uns sein kann und dass er auch immer mehr Motivation schöpft, diese Person endlich mal zu werden. Und das finde ich gut, dass da jetzt mal die Entwicklung langsam gegangen wurde von ihm.
Ja, voll. Also Seguin ist für mich jetzt auch mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Faktor,
Ja.
auch im Mittelfeld. Er bringt halt auch super viel mit. So. Brunner, finde ich einfach, ist ein komplettes Upgrade zu Matriciani.
Ja.
Ich fand, als Matriciani reingekommen ist, der war permanent falsch am Stehen, so. Also es ist ein Riesenunterschied, ob der Brunner da die rechte Seite verteidigt oder der Matriciani. Und ja, aktuell so in der Mannschaft, wenn wir jetzt so diese Startelf haben, finde ich, ist Kaminski so einer der wenigen, der so ein bisschen aufgrund seiner Geschwindigkeit so ein abfällt.
Ja.
Und ja, vorne vielleicht der Terodde, der jetzt nicht mehr so treffsicher ist wie noch vor ein paar Jahren so, aber er bringt zumindest mal, kann der die Leute auch noch einsetzen. Mir fehlt halt beim Terodde, wenn er nicht die Tore macht, fehlt mir, dass er, ja, da fehlt mir dieses Anlaufen auch so ein Stück weit, so, weil gerade wenn wir Druck ausüben wollen, dann ist Terodde jemand, der dann eben nicht mit Vollsprint oder selbst wenn er einen Vollsprint macht, ist er eben nicht so schnell genug beim Gegner, dass der Druck ausüben kann. Der Gegner kann dann meistens den Ball, also der Verteidiger kann den Ball stoppen, kann gucken und dann passen. So, wenn jetzt, selbst wenn jetzt ein Keke Top anläuft, ist das schon so viel dynamischer, dass er eben dann vielleicht nicht mehr stoppen kann, sondern direkt den Ball dann spielen muss. Und beim Lassme oder so, der ist ja noch schneller. Da kommt der Gegner und muss den Ball dann vielleicht ins Aus spielen. So kannst du den halt permanent stressen. Und bei einem Terodde ist das halt nicht mehr so der Faktor. Und da ist das halt dann so die Sache, wenn er dann die Dinger nicht reinmacht, die er dann bekommt, dann weiß nicht, dann hast du vorne einen Mann weniger, um den Gegner zu attackieren. Das finde ich halt auch nicht so geil, muss ich sagen.
Also ich verstehe es komplett, ich verstehe auch deine Kritik und deine Wünsche. Muss trotzdem sagen, also erstmal, ja, du hast recht, Rodde ist nicht der Schnellste, ist auch im Anlauf nicht der Beste, gar keine Frage. Und Top ist jünger und dynamischer, das ist alles normal. Der ist jetzt ja mittlerweile 35. Man kann jetzt von ihm nicht mehr erwarten, dass er da einen Platz rauf und runter sprintet, die 90 Minuten. Und war ja auch noch nie der Spielertyp für, das kann man sowieso nicht erwarten. Aber ich gebe dir recht, also die Tore fehlen aktuell. Die macht er normalerweise. Trotzdem sind auch immer viele unglückliche Szenen dabei. Aber du hast recht, vor 2 Jahren hätte er auf jeden Fall 2, 3 Tore mehr gemacht in den letzten Spielen. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wenn da jetzt mal ein Tor langsam kommt, dass er da wieder in so ein gutes Fahrwasser reinkommt und auch mal wieder ein paar mehr Tore macht. Weil es war auch vor 2 Jahren teilweise so, dass er 4, 5 Spiele in Folge nicht getroffen hatte. Also das ist trotzdem alles noch im Rahmen, es ist normal. Und ich finde, er hat auch einen guten Impact, den er teilweise vor 2 Jahren noch nicht so hatte, jetzt im Zusammenspiel mit den anderen Spielern. Auch finde ich, mentalitätsmäßig ist es ein extrem wichtiger Spieler für uns gewesen in den letzten Spielen, der sehr viele Anweisungen gibt, auch zum Ende hin wieder. Jetzt gegen Fürth hat er auch wieder ordentlich motiviert und gesagt, wie die Bälle reinkommen sollen. Und ich finde trotzdem, dass er auf jeden Fall seinen Beitrag dazu leistet, dass wir gewinnen. Trotzdem stimme ich dir auch zu, er ist von den Spielern aktuell einer, der auf jeden Fall ein höheres Niveau noch haben könnte. Also es gibt viele Spieler, die aktuell noch besser in Form sind als er. Er ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, der sehr wichtige Qualitäten noch mitbringt. Aber er ist halt nicht mehr der Terodde von vor 2 Jahren und deswegen verstehe ich auch, warum man da kritisiert, weil man halt einen anderen Terodde gewohnt war. Ja, also man kann ihn kritisieren, aber ich finde eine Generalkritik und wirklich zu sagen, er ist schlecht geworden, das sehe ich noch nicht. Er hat seine Qualitäten, aber er ist halt auch älter geworden, das ist normal.
Ja, okay, dann sollen wir das Thema Spiel gegen Fürth abhaken und mal zur Tabellensituation
Können wir
kommen.
machen, ja.
Ich mache mir das mal auf. Spielen ja derzeit noch ein paar Mannschaften. Dementsprechend gucken wir mal in die Ge Ergebnisse rein. Okay, Karlsruhe sieht jetzt schon deutlich aus. Wien verliert gegen Pauli und Braunschweig hat gegen Lautern ausgeglichen. Dementsprechend in der
Die Spiele laufen aber
Live-Tabelle.
noch, muss man noch sagen, ja. Also,
Genau.
wenn ihr den Podcast seht, seid ihr schlauer als wir. Also, die Spiele sind dann alle schon durch. Bei uns sind die jetzt noch live. Ging jetzt nicht anders mit dem Aufnehmen, aber trotzdem, aktuell sieht es halt zumindest so aus, als ob Lautern noch Punkte liegen lassen könnte und Karlsruhe leider gewinnt.
Ja, dementsprechend, ne, wir gucken danach nochmal rein, würde Karlsruhe auf dem Platz 12 vorrücken. Lautern habe ich hier auf Platz 13, Magdeburg auf 14, wir auf 15, wären dann mit 20 Punkten. Moment, Lautern ist zurück auf Platz 15 gesprungen, das war noch vor Braunschweig ausgeglichen hat. Genau, wir sind auf Platz 14 mit 20 Punkten, Lautern mit 19 auf Platz 15, Rostock mit 17 auf Platz 16 und Karlsruhe rückt halt nach vorne vor. Braunschweig hätte da 12, wären 8 Punkte zu uns. Also ich glaube, der direkte Abstieg ist auf jeden Fall, werden wir nichts mit zu tun haben. Und nach unten wären es dann immerhin 3 Punkte zu Rostock,
Die auch eine
wo
schlechtere
wir auch
Tordifferenz
noch,
haben, genau.
genau, wo wir auch noch eine klare, bessere Tordifferenz haben. Wenn man so generell guckt, wir haben 31 Tore geschossen, so im Vergleich. Pauli auf dem ersten Platz hat auch 31. Holstein Kiel und Hamburg haben 33, so 2 Tore mehr, das sind die ganzen Aufstiegsplätze. Wer klar besser ist, ist Düsseldorf mit 37, aber auch ein Hertha hat gerade mal 33. Also rein offensiv spielen wir schon um den Aufstieg mit. Was bei uns halt das Riesenproblem ist, ist die Defensive mit
Ja.
minus 35 Toren. Und da sind wir zum Beispiel deutlich vor einem Braunschweig. Die ja, haben wir ja eben ausgerechnet, die ja 8 Punkte Abstand zu uns haben auf Platz 17. Wir haben nur drei Tore weniger kassiert als Osnabrück, Schießbude der Liga mit minus 38. Ich guck mal, hat noch eine Mannschaft ähnlich viele wie wir,
Kaiser
Lautern
Lautern hat 35,
35.
genau, ja.
Und ansonsten war es das. Also wir sind wirklich defensiv extrem schlecht aufgestellt. Und ich glaube, das wird auch so ein Ansatz sein, da in der Winterpause zu agieren, oder?
Ja, also hundertprozentig. Müssen vor allem in der Defensive nachlegen. Auch vorne könnte man noch ein oder zwei Spieler holen. Aber defensiv ist da auf jeden Fall sehr, sehr viel Qualität vonnöten. Und dazu werdet ihr dann auch in den nächsten Wochen nochmal eine separate Ausgabe von uns bekommen, wo wir dann wirklich nur über die Kaderplanung sprechen. Aber ich denke mal, was auf jeden Fall wir schon vorwegnehmen können, was auf jeden Fall klar ist, wir brauchen unbedingt einen neuen Innenverteidiger für Kaminski. Kalasch, finde ich, hat es mittlerweile gemacht. Der kann auf jeden Fall
Ja, der ist echt
eine Säule
okay.
sein. Ja. Aber für Kaminski, der darf einfach nicht erste Option sein. Der kann mal reingeworfen werden, okay. Aber Der darf halt einfach nicht mehr absolut unumstrittener Startelf-Spieler sein. Und worüber man ja auch reden muss, ist, wenn einer von den beiden ausfällt, wer spielt denn dann? Das ist das nächste Thema. Und dementsprechend musst du eigentlich schon fast zwei Innenverteidiger holen. Du brauchst einen Rechtsverteidiger-Backup für Brunner, aber wir haben auch im Spiel gegen Fürth schon wieder gesehen, wenn Matriciani reinkommt, reicht es einfach nicht. Brunner hat immer mal wieder ein Wehwehchen dabei. Also defensiv brauchst du auf jeden Fall neue Spieler. Aueyan möchte jetzt wohl bleiben. Das ist nochmal ein anderes Thema. Deswegen brauchst du da vielleicht keinen Linksverteidiger-Backup. Aber du brauchst mindestens drei neue Verteidiger. Und ja, das wird eine lustige Transferphase. Ich hoffe, dass Hechelmann jetzt seinen Job mal halbwegs ordentlich macht, weil sonst muss man auf jeden Fall spätestens dann im Sommer sagen, danke, aber auch tschüss. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass es mal eine bessere Transferphase wird als jetzt im letzten Sommer.
Glaubst du, man braucht einen größeren Umbruch? Weil ich habe das auf jeden Fall vor ein paar Spieltagen so noch gesehen. Jetzt aber finde ich auch, dass die Mannschaft sich so ein bisschen gefunden hat, auch mit dem neuen Trainer, dass das haben ja jetzt zwei Siege geschafft, auch zu null gespielt und jetzt gegen Fürth, die ja um den Aufstieg mitspielt, auch sehr gut ausgesehen, eigentlich die bessere Mannschaft gewesen. Also wenn ich jetzt so die letzten drei Spiele gucke, dann würde ich sagen, ja, gib den Jungs lieber mal eine Vorbereitung, verstärk dich eher punktuell und ja, lass die zusammen mit dem neuen Trainer arbeiten. So bleibst du dabei, dass man sich jetzt nicht von den letzten drei Spielen blenden lassen sollte oder wie ist da deine Meinung zu?
Also ich bin da sowohl als auch der Meinung. Also blenden lassen solltest du dich von dem auf gar keinen Fall. Du hast auf jeden Fall die Entwicklung jetzt endlich mal gemacht. Aber es waren halt trotzdem, zwei von drei Gegnern waren extrem schlecht und Fürth war auch in der ersten Halbzeit am Anfang noch ein bisschen müde im Kopf und ist noch nicht so richtig reingekommen ins Spiel, was dann später besser wurde bei denen. Deswegen, du kannst jetzt nicht dich darauf verlassen, dass jetzt die drei Spiele auf einmal die Kehrtwende für immer waren. Es war sehr wichtig fürs Mindset, war wichtig, was die Entwicklung angeht, gar keine Frage. Und ich bin auch der Meinung, du brauchst jetzt keinen kompletten Totalumbruch mehr, wo du auf fast jeder Position neuen Spieler brauchst. Aber du brauchst auf jeden Fall, wie ich gerade schon gesagt habe, defensiv brauchst du unbedingt neue Spieler. Und punktuell bleibe ich auch dabei, musst du auf jeden Fall Verstärkungen machen. Du kannst jetzt nicht mit der Illusion und der Hoffnung reingehen, dass du in der Rückrunde mit dem Kader hundertprozentig die Klasse hältst. Wahrscheinlich wäre das sogar so, aber du brauchst trotzdem neue Verstärkungen, auch im Hinblick auf die nächste Saison, wo du dann einfach schon mal mit einem eingespielteren Teamkonstrukt reingehen kannst. Und ich würde es wahrscheinlich so bei vier Neuverpflichtungen ungefähr belassen. Vor drei Spieltagen hätte ich noch gesagt, du brauchst sechs, sieben neue. Mittlerweile sage ich, so mit vier ungefähr könntest du reingehen, weil du hast gute Spieler, die jetzt ein Gerüst bilden. Ich finde, das Mittelfeld siehst du endlich mal, dass es eigentlich Qualität hat, was zum Beginn der Saison nicht war, wo du unter Reis einfach ein Fußball gespielt hast, ohne Mittelfeld gefühlt. Also ich habe die Mittelfeldreihen nie wirklich gesehen. Da waren viel zu große Räume, die hast du jetzt geschlossen bekommen. Dementsprechend finde ich, das Mittelfeld ist endlich mal ein gutes Gerüst bei uns. Seguin spielt endlich gut. Schallenberg war auch, bevor er sich verletzt hat, in dem Spiel sehr, sehr gut. Und du hast Idrissi, der jetzt auf einmal gut aufspielt. Du hast einen Mohr, der jetzt bis auf den einen Fehler eigentlich gut in Form war. Du hast einen Tempelmann, der eigentlich auch vor dem Düsseldorf-Spiel sehr gut war. Also ich finde, da bist du endlich mal an einem Punkt, wo du ein gutes Mittelfeld zusammen hast. Offensiv hast du deine Qualität, haben wir schon drüber gesprochen. Mölken ist für mich ein Spieler, der auch im Aufstiegsrennen mitspielen kann. Du hast im Tor auf jeden Fall zwei gute Spieler. Und wie gesagt, es ist hauptsächlich eigentlich die Abwehrreihe, die du auf jeden Fall nochmal verbessern musst und punktuell deutlich verstärken solltest. Und vielleicht ein Kreativspieler. Und dann reicht das eigentlich schon, finde ich, vom Konstrukt her aus, um vor allem die Klasse zu halten, aber auch um das gute Konstrukt zu bilden für den Aufstieg im nächsten Jahr, wo du dann vielleicht noch ein oder zwei neue Spieler dazu holen müsstest, aber ansonsten dein Team zusammen hättest. Und das finde ich prinzipiell sehr gut, dass man jetzt gerade sieht, dass damit eigentlich was möglich ist.
Ja, dann lass uns mal schauen, was so die Verantwortlichen gerade über die Medien preisgeben. Und zwar will die Ruhrnachrichten erfahren haben, was Verstärkungen angeht, will sich Schalke, wenn möglich, auf zwei Positionen verstärken. Gesucht wird ein neuer variabler Stürmer, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außen spielen kann. Außerdem soll ein rechter Schienenspieler verpflichtet werden. Und das ist halt so eine Sache, dass dieses Innenverteidigerproblem, was wir angesprochen haben, da scheinbar intern nicht gesehen wird.
Ja, Kaminski hat einen viel zu hohen Stellenwert innerhalb des Vereins und das verstehe ich wirklich nicht. Klar, er hat offensiv teilweise immer noch seine Akzente, wo er dann mal ein Tor macht, aber das kann halt wirklich nicht der Grund sein, um zu sagen, okay, der Innenverteidiger ist hundertprozentig gesetzt, weil wenn das dann so der Grund wäre, dann kannst du ihn in den Sturm stellen. Von mir aus für Torodde, der jetzt aktuell nicht so viel trifft. Ich glaube, die haben beide genauso viel Saisontore. Dann macht er da irgendwie ein paar Tore, aber den bedingungslos einfach so in die Innenverteidigung jedes Mal blind reinzustellen, kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem, weil du auch einfach kein Backup hast, worauf Gerrards wirklich setzt, weil er ist der nächste Trainer, der sagt, Cissé hat nicht genug Arbeitsmoral, zeigt nicht genug, ist seit Pauli auch wieder in der Versenkung verschwunden. Da hat man auch von Interesse gehört. Also ich glaube, Cissé wird einfach nicht mehr bei ihm gesetzt sein. Und Gaimel ist noch in der Reha. Also du hast wirklich viel zu wenig Optionen in der Innenverteidigung und du kannst nicht mit Kalasch und Kaminski als einzige wirkliche Innenverteidiger in die Saison gehen und sagen, okay, wenn sich einer verletzt, haben wir noch Matriciani, weil der ist Backup für alles und der ist
Baumgartel.
bei auf, ja, Baumgartel theoretisch, hast du recht. Aber bei dem merkt man ja auch, dass Gerards wirklich überhaupt nicht auf ihn setzt, weil selbst wenn man dann mal bei einer Führung ihn hätte reinbringen können, hat er das eigentlich nur einmal gemacht für ein paar Minuten. Dementsprechend glaube ich, werden sich da auch die Wege trennen, es sei denn, Baumgartel will wirklich unbedingt bleiben, was ich aber nicht nachvollziehen kann, weil das ist wirklich bisher gar nichts von ihm gewesen. Ja, also ich bleibe dabei, du musst vor allem den Fokus auf die Innenverteidigung lesen und legen und verstehe nicht, wieso die Verantwortlichen das eben scheinbar nicht so sehen.
Ja, dann lass mal aufs nächste Thema kommen, und zwar Thomas Ovian über seinen Abgang im Winter. Er sagt, er hat noch einen Vertrag bis Sommer, den will er erfüllen und sich weiter anbieten. Deshalb will er nicht viel reden und weiter und sich wieder heranarbeiten.
Also ich sehe es nicht, wie er sich an Mörken vorbeiarbeiten will. Das ist schon mal das Erste, weil Mörken ist wirklich einer der besten Spieler, die wir aktuell, finde ich, haben. Also du merkst bei dem, der hat sogar noch Potenzial nach oben. Er kämpft sich in jedes Spiel komplett rein. Also er ist, finde ich, so ein bisschen der Matriciani mit mehr Qualität. Also er ist wirklich immer zu 100% da. Das merkst du auch daran, dass er einfach diesen englischen Einsatzwillen hat und jetzt zum Beispiel diese gelb-rote bekommen hat, die halt in England niemals gegeben hätte. Also auf gar keinen Fall hätte er gelb-rot
Niemals,
gesehen.
ja.
Deswegen, also ich finde, Mörken macht seinen Job extrem gut auf links. Aujan hat jetzt natürlich gegen Hamburg dann wahrscheinlich wieder den Startelfplatz sicher. Es sei denn, man sagt dann irgendwie, man zieht Mohr nach hinten. Ja, also ich sehe es nicht wirklich, dass Aujan nochmal seinen Startelfplatz zurückgewinnen kann. Es sei denn, wir spielen wirklich wieder mit Dreierkette und Mörken geht wieder in die Innenverteidigung. Aber ich fände es prinzipiell auch echt nicht gut, wenn wir wieder Dreierkette spielen, auch wenn es Gerards System ist. Viererkette funktioniert super aktuell. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir dabei bleiben und darauf aufbauen. Und ja, also nach den Aktionen, die
Ich
Aujan
meine,
gebracht hat, nach den inkonstanten
ja.
Leistungen, ich weiß nicht, das ist irgendwie auserzählt mit ihm, habe ich das Gefühl.
Ich meine, Dreierkette okay, aber dann, wir haben jetzt in der Viererkette schon zu schlechte Innenverteidiger, ne? Wenn du
Ja.
dann da drei schlechte rumlaufen
Kannst du
hast,
drei
so
neue
dass,
Innenverteidiger holen, ja.
ja, das hilft uns ja nicht weiter, so, ne? Und gerade so unsere Riesenschwäche ist halt die Viererkette oder die Fünferkette, ne?
Ja.
Und da brauchst du schon eigentlich einen richtigen Qualitätsspieler, der da die Abwehr richtig unterstützen kann, so, um dann eine gute Viererkette zu bilden überhaupt in der so, und wenn der ausfällt, dann brauchst du wieder eigentlich noch ein Backup für den, so. Nee, also keine Ahnung, Fünferkette sehe ich gar nicht, außer man verstärkt sich, was die ja scheinbar nicht vorhaben in der Innenverteidigung, und zwar mehr als ein Spieler. Und Ovean, also meine persönliche Meinung ist, hoffentlich wird er noch verkauft in der Winterpause, weil wir haben im letzten Sommer 2 Millionen bezahlt für den. Jetzt in diesem Sommer ist er ablösefrei. So, diese ganze Ovean-Geschichte geht, so, ist für mich einfach nur ein Haufen Schwachsinn, so. Der hat
Ja.
eine gute halbe Serie gespielt in der zweiten Liga, da war der noch Topscorer, dann hat er sich verletzt gehabt, war dann auch in der zweiten Liga danach nicht mehr so dieser Mega-Unterschiedsspieler, der er in der ersten Hälfte gewesen ist unter Gramotzes.
Ja.
So, dann geht er in die Bundesliga, hat da voll die Schwierigkeiten, kämpft da um seinen Stammplatz, hat auch nichts mehr gezeigt. So, hat immer ist er irgendwo mal verletzt für ein paar Spiele. So, man bezahlt da ein Riesengeld für ihn. Aber man gibt ihm nur einen Vertrag für 2 Jahre und bezahlt 2 Millionen, 1 Million pro Jahr. So, und jetzt wechselt er ablösefrei. So, hat nichts gezeigt,
Ja.
ist bei uns in der zweiten Liga keine Stammkraft und verdient dann nochmal ein fettes Handgeld. Und dann war der noch so dreist und macht den Trainer an in so einer Situation. So,
Ja,
klar
ich
kann
finde
man
auch, die
sagen, ja, aber.
Identifikation fehlt teilweise auch einfach. Also, du hast damals schon, als wir um den Aufstieg gespielt haben, immer wieder gehört, er würde gerne bei Schalke bleiben, aber wenn es mit dem Aufstieg nichts wird, dann sieht er sich auf jeden Fall in der ersten Liga, hat er, glaube ich, offen so kommuniziert mehrfach.
Ja.
Immer wieder, wenn er dann mal gut spielt, hört man immer wieder, Aujan möchte weg. Und weiß ich nicht, also wenn immer der erste Gedanke ist, sobald er gut ist, möchte er weg und ansonsten ist er gerne hier und zeigt sich nochmal, finde ich, ist einfach der falsche Eindruck, um zu sagen, okay, auf den Spieler wollen wir unbedingt setzen. Vor allem auch unter der Prämisse, dass jetzt sein Vertrag noch ein halbes Jahr läuft. Also, wenn er unbedingt sich zeigen möchte und besser spielen möchte, kann er hier von mir aus um ein Jahr verlängern und auf Gehalt verzichten. Aber ich sehe es halt nicht, dass er das will, sondern er will einfach nur nochmal irgendwie ein paar gute Spiele machen und ein fettes Handgeld abgreifen. Und so einem
Ja.
Spieler jetzt mal die Möglichkeit zu geben, in so einer wichtigen Saison, wo du jetzt nochmal dafür sorgen musst, dass der Verein auf jeden Fall nicht absteigt, dass du dein gutes Teamkonstrukt für die nächsten Jahre bildest, sehe ich nicht, wieso du jetzt Aujan so viel Spielzeit geben solltest. Und ja, dementsprechend bin ich voll deiner Meinung, und den Spieler solltest du auf jeden Fall irgendwie versuchen, noch zumindest für eine irgendwie akzeptable Summe abzugeben. Vielleicht gibt dir irgendein Verein noch eine halbe Million, dann hast du immerhin eine halbe Million und ein bisschen Gehalt gespart. Ja, sehe ich genauso. Und ich muss da auch nochmal sagen, jetzt wo wir auch beim Thema Fürth gerade noch waren, finde ich es immer noch schade, dass wir Kerim Calhanoglu umsonst wieder abgegeben haben. Also der hatte auch
Ja,
wieder, als er
voll.
reinkam, super Spiel gemacht.
Schöne Flanken
Ja,
geschlagen.
ich glaube auch die Flanke zum 2-2 kam, glaube ich, sogar auch von ihm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat er einige gute Flanken gehabt. Und ich hab damals nicht verstanden, warum er abgegeben wurde als Backup, der ja die ganze Zeit war, und verstehe es immer noch nicht. Ja, gut, war dann halt eine Entscheidung, die mal wieder schlecht getroffen wurde, weil der könnte uns als Backup für Mölken gerade sehr gut helfen, jetzt vor allem auch gegen Hamburg. Aber im Endeffekt ist es so, wie es ist.
Ja, und ich meine, Flanken schlagen kann der Ovejan auch und hier und
Ja.
da mal ein Freistoßtor machen und so, aber da ist der Funken bei mir überhaupt nicht übergesprungen, rein von dieser Identifikation mit dem Verein.
Genau, das ist es ja
Und
auch. Also Calhanoglu konnte sich viel besser identifizieren, ist schneller, fand ich auch defensiv teilweise auf jeden Fall nicht schlechter als Aujan. War da eigentlich ungefähr auf selben Niveau und hat dann halt eben wirklich, man hat auch gesehen, als wir aufgestiegen sind, er war Feuer und Flamme. Hat da mit seinem Jubel nachmachen und so weiter, hat er da einiges losgetreten. Und da hast du auf jeden Fall gemerkt, der kann sich identifizieren mit dem Verein. Und das sehe ich bei Aujan nicht so wirklich, vor allem seitdem der Erfolg so ein bisschen ausbleibt bei ihm, bei den persönlichen Leistungen, auch bei dem Abstieg und so weiter. Hörst du eigentlich immer nur wieder Wechselgerüchte und dann, wenn es jetzt eben schlecht lief, dann will er auf einmal sich wieder zeigen. Und solche Spieler sind eher Gift, als dass sie dir wirklich helfen. Und ja, es
ja, und
ist
dann halt
einfach.
dieses Riesengeld, was wir für den
Ja.
locker machen mussten, ne? Diese 2 Millionen, da hättest du voll die
Halber Itakura.
entwicklungsfähigen, ja, Nachwuchsspieler holen können. Guck mal, der Mörkin hat nicht mal 1 Million gekostet, so,
Ja.
ne? Stell mal vor, du hättest 2 von denen gehabt, so. Aber ja, ist halt so, wie es ist. Gucken wir mal, wen Schalke 04 abgeben möchte. Auch bei den Ruhrnachrichten, 4 Spieler sollen wohl abgegeben werden. Das ist zum einen Sebastian Polter, wo man jetzt hört, dass er auch diese Leisten-OP vorgezogen hat, um dann bei einem möglichen Medizincheck wieder fit zu sein im Januar. Dann hat man hier noch Ibrahima Cissé, der soll wohl Interesse aus Frankreich und Belgien haben. Kosuki und Niklas Tauer. Ja, fangen wir an mit Tauer. Der hat jetzt in 1,5 Jahren kaum Spiele gemacht. Ziel war es ja von ihm und auch von Mainz, dass er mehr Spiele macht. Und spätestens, wo wir nicht mehr in der ersten Liga, sondern in der zweiten Liga sind, man ja schon darauf von ausgegangen, dass er da vermehrt Spielanteile bekommt. Ist jetzt komplett ausgeblieben, auch unter verschiedenen Trainern. Macht,
Obwohl
glaube
er
ich, für
teilweise
beide.
echt, wo er dann mal da war, fanden wir beide ihn ja zumindest relativ ordentlich.
Ja.
Also ich finde jetzt schon, dass Seguin jetzt aktuell auf einem Niveau ist, wo er auf jeden Fall besser ist als das, was wir von Tower gesehen haben, und kann auch verstehen, wenn man jetzt sagt, man beendet die Leihe. Aber ich finde trotzdem, zu dem Zeitpunkt, wo unser Mittelfeld wirklich katastrophal war, war er noch einer der wenigen, die ganz gut gespielt haben. Und ja,
Ich
im
meine,
Endeffekt wurde
der hat
trotzdem nicht auf ihn
anderthalb,
gesetzt.
ich meine, der hat
Ja.
anderthalb Spiele gemacht, so.
Ja.
Keine Ahnung, also
Ist jetzt kein großer Wert, den man da jetzt irgendwie bewerten könnte.
ja,
Aber ja, im Endeffekt, ich kann es komplett verstehen, wenn man sagt, man beendet die vorzeitig.
ich denke einfach so, der ist jetzt halt, hat halt nie irgendwie eine Möglichkeit bekommen, aus was für Gründen auch immer, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass er auf einmal in den nächsten, bis so in der Rückrunde jetzt auf einmal uns großartig weiterhelfen wird.
Ja.
Dementsprechend sehe ich das auch so einfach. Kaderplatz freimachen, vielleicht nochmal Budget und einen anderen Leihspieler holen, der vielleicht ein bisschen besser für uns wäre. So, dann haben wir Kosuki. Ja, Kosuki, seine Position gibt es halt gar nicht mehr so bei uns, ne? Wir spielen irgendwie
Nicht
mit
wirklich, ja.
zwei zentralen Stürmern. Wir haben gar keine Außenbahnspieler. Dementsprechend, ich glaube auch, dass es für einen Kabadei schwer sein wird, Spielanteil zu bekommen und zwei von solchen Spielern dann zu haben. Schwierig. Ich glaube, wenn wir was umstellen, dann ist es eher so Dreier- oder Viererkette, was wir umstellen. Aber diese zwei Stürmer vorne drin sind, glaube ich, beim Gerrards konstant, oder?
Und ich muss auch sagen, also mir gefällt es extrem gut. Also eine Doppelspitze bin ich sowieso eigentlich immer Fan von gewesen. Eigentlich doppelt besetzte Außen auch prinzipiell. Aber ich finde trotzdem jetzt gerade, siehst du einfach, dass es dem Team extrem gut tut, vorne zwei Anspielstationen zu haben. Trodde macht Räume frei für Top, Top macht Räume frei für Trodde. Und so kann sich das halt ergänzen. Hast du ja auch in der Aufstiegssaison von uns und von Bremen gesehen, dass es extrem gut funktioniert, mit einer Doppelspitze zu agieren. Da hatten wir Bülter und Terodde vorne, die sogar noch mehr Scorer als Füllkrug und Dux hatten, die auch als vermutlich sogar bessere Doppelspitze gelten jetzt im Nachhinein, weil die auch in der Bundesliga zusammen funktioniert haben. Und ja, also es zeigt halt einfach, Doppelspitze in der zweiten Liga kann sehr effektiv sein. Und jetzt hat es eben mit 7 Punkten in 3 Spielen sich belohnt. Und ich sehe auch nicht, warum man jetzt unbedingt sagen sollte, okay, wir spielen jetzt wieder mit klaren Flügelspielern und nur einer Spitze, weil das hat ja kaum funktioniert, muss man wirklich sagen. Also da kamen
Ja.
keine wirklichen Bälle rein, die dann eben einen Torhüter oder einen Polter hätte verarbeiten können. Und so siehst du halt jetzt, dass sie vor allem jetzt auch Top und Torhüter harmonieren ja auch außerhalb des Platzes sehr gut, aber auch auf dem Platz fand ich sehr gut, wie die da zusammen gespielt haben, sich zusammen auch gefreut haben für den jeweils anderen. Und ja, da sehe ich die Umstellung halt auch nicht. Du kannst vielleicht sagen, okay, wir spielen nur mit zwei Mittelfeldspielern und dafür halt kein Zehner und kein Sechser, sondern du hast ja quasi eine Doppel-Sechs und hast dann zwei Flügelspieler mehr und eine Doppelspitze, aber das ist vielleicht dann schon wiederum ein bisschen zu offensiv. Könntest du dann so machen, dass du halt Mohr als linken Mittelfeldspieler spielen lässt, der auch defensiv ein bisschen was mitmachen kann und rechts dann eben eine Neuverpflichtung oder da dann ein Kabadahi oder ein Kosuki spielen lässt. Aber ich sehe es halt nicht, dass es wirklich passieren wird. Glaub dann auch eher, dass dann Gerards lieber sein System spielt, als da jetzt Flügelspieler in der Viererkette einzubauen. Und dementsprechend glaube ich auch, also vor allem für Kosuki wird es sehr schwierig. Ich glaube, der wird eher verliehen. Und bei Kabadahi kannst du den ja einfach prinzipiell weiter anschauen. Und wenn du dann auf einmal merkst, okay, der hat nochmal einen Sprung gemacht, sich nochmal mehr mit Toren belohnt, dann kannst du ja auch drüber nachdenken, dann die Option vielleicht doch noch zu ziehen. Aber ich sehe es mittlerweile auch immer weniger. Der hatte zwar seine guten Spiele mit drin, aber war erstens zu unkonstant, zweitens passt er aktuell nicht ins System. Und da jetzt für einen Leihspieler, den du noch kaufen müsstest, das System umzustellen, ist vielleicht auch sowieso nicht unbedingt die beste Herangehensweise.
Dann haben wir Cissé. Ja, also Gerrards hat es auf der PK gesagt, der setzt nicht auf ihn. Damit ist der Fall für mich durch.
Wobei
Ist
es
er
aber,
auch ein
muss ich sagen,
Spiel.
ich finde es schade. Ich finde es schade, weil er hat wirklich die Anlagen eigentlich gehabt, hat auch gegen Pauli wieder ein gutes Spiel gemacht. Da
Ja,
könnte eigentlich echt
safe.
ein guter werden, aber im Endeffekt muss ich auch sagen, wenn beide Trainer gesagt haben, es hat ihm nicht gereicht bei Cissé, dann muss man damit leben und muss man sagen, okay, die bewerten halt auch nochmal Trainingseinheiten, die wir nicht sehen können und die werden dann schon mit ihrer Einschätzung beide nicht so weit entfernt liegen, wenn beide dasselbe sagen. Und
Waren ja nicht nur die
ja.
zwei, ne? War ja auch die Interimstrainer und ich meine, Kramer hat den ja auch nicht auf den gesetzt, ne? Der bist du damals zum
Ja,
Aufstieg gekommen, ne?
genau. Rufen
Ja,
Schröder hat
also
ihn geholt, sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft. Dann war er aber auch verletzt. Also, der hatte da schon einige Momente, dass man sagen kann: Okay, da war es nachvollziehbar, dass er auf einmal auch in der ersten Liga nicht gespielt hat. Aber in der zweiten Liga hat er ja das Spiel gegen Hamburg bekommen und danach wurde er dann erstmal nicht eingesetzt. Ich glaube auch vor allem wegen dem Kopf dann. Aber ja, dann hat er halt einmal nochmal eine Chance bekommen, hat da eigentlich gut gespielt und danach dann anscheinend wieder im Training schleifen lassen. Und dann kann ich auch nachvollziehen, dass man dann sagt, man gibt ihm nicht die Chance, auch wenn ich persönlich sagen muss, der Spielertyp und das, was er eigentlich mitbringt an Anlagen, gefällt mir eigentlich richtig gut. Es ist schade, dass dann das Kapitel jetzt wahrscheinlich zu Ende gehen wird, weil er hat ja scheinbar Interesse trotzdem wecken können. Und wenn wir da jetzt zumindest irgendwie mal 1 Million oder 2 Millionen mitnehmen könnten, dann wäre das trotzdem ein ordentlicher Deal, weil wir ihn ja, glaube ich, ablösefrei bekommen haben.
ja, so viel glaube ich, werden wir nicht kriegen. Also,
Also im letzten
wenn ich.
Sommer hat es ja sogar teilweise Gerüchte gegeben, wo er so einen guten, ich glaube, war das auch ein Afrika-Cup oder so? Ich weiß es nicht mehr
Ja,
genau.
da hat der, ja, da hat der
Da hat
für
er sehr
Mali
gut gespielt,
gespielt.
genau. Und da gab es dann Interesse wohl auch, dass Leute da bereit waren, glaube ich, sogar mehr als 1, 2 Millionen zu zahlen. Aber im
Weiß
Endeffekt
ich,
glaube ich auch
also.
nicht, dass es jetzt wirklich passieren wird. Aber wenn du es eben bekommen würdest, wäre es ein super Deal, weil du ihn eben ablösefrei bekommen hast. Läuft er wahrscheinlich eher darauf hinaus, dass du vielleicht 1/2 Million oder so bekommen,
Ja,
weil die Anlagen einfach trotzdem da sind.
ich glaub sogar damals, also hätte ein Verein 1 oder 2 Millionen für den bezahlt, der wäre sofort weg gewesen, weil der. Ja, von den Verantwortlichen wurde halt nie was auf ihn gesetzt, so. Deswegen, also kann sein, dass es da Gerüchte gab, aber ich glaube, da wurde es nicht, ja, oder da ging nichts dann rein, so, ne?
Ja.
Ja, und dann haben wir noch Polter. Ich glaube einfach, ja, wir haben jetzt einen Keke Top, der jetzt nochmal ein gutes Spiel gezeigt hat. Lassme ist so der Liebling von Gerrards, der ein ganz anderer Spielertyp ist, deutlich schneller ist als die anderen. Jetzt ein Karaman, wenn jetzt ein Oidra, Ogo und Drexler zurück sind, der zur Not auch in die Spitze gehen könnte. Und dann noch den Terodde, die ich alle vor ihm sehe.
Ja.
Und der ist halt auch viel zu ähnlich für einen Keke Top und für einen Terodde. Kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, Gerrards mag es, einen Schnellstürmer irgendwo zu haben. Und Lassme ist halt zwar schnell, aber fußballerisch noch nicht so weit, dass man da sagt, man holt sich nochmal einen beweglicheren Stürmer.
Also, bei
Kann ich
Polter
voll
muss ich auch
nach.
wirklich sagen, ich finde es auf ganzer Linie nachvollziehbar. Also, du hast mit Terodde den Spieler im Sturm, der Zweitliga-Torschützenkönig schon mehrfach gewesen ist, der jetzt zwar älter geworden ist, aber er hat trotzdem immer noch seine Qualitäten, verdient nicht viel, weil er ja bewusst nochmal verlängert hat, um den Verein hochzuführen, was jetzt nicht klappen wird wahrscheinlich, aber hat da natürlich einen kostengünstigen Vertrag dann nochmal bekommen, den du auch problemlos, wenn er jetzt nochmal aufblühen würde, nochmal um ein Jahr mitnehmen könntest, weil wir ja diesen 3 Jahres, also 1 plus 2 Jahre theoretisch Vertrag genommen hast. Und dann hast du Keke Top, der jetzt seinen Vertrag verlängert hat, erstmal um ein Jahr, den du aufbauen kannst, er ist 19 Jahre alt. Du hast Lassme, wie du gerade schon gesagt hast. Also es ist auf ganzer Linie nachvollziehbar, warum Spieler X immer jeweils gehalten wird. Und bei Polter musst du dann wirklich sagen, der ist nicht in Form, der hat bisher auf Schalke nicht wirklich funktioniert. Auch in der ersten Liga hat er nur 2 Tore, glaube ich, gemacht. War leider im Endeffekt einfach zu wenig. Und da kann ich es halt einfach auch nachvollziehen, wenn du sagst, du möchtest sein Gehalt vor allem einsparen, weil ich glaube, der wird nicht wenig verdienen. Und er ist halt einfach wirklich viel zu ähnlich und wird keine Einsatzzeiten bekommen, weil die anderen Optionen einfach alle besser spielen und auch vom Gehaltsgefüge her viel besser reinpassen. Und dementsprechend ist es komplett nachvollziehbar, wenn du sagst, du verleihst ihn oder im besten Fall verkaufst du ihn vielleicht sogar für, weiß ich nicht, auch 1,5 Million oder so, wenn irgendwer so blöd ist, die zu zahlen, wäre das schon gut.
Ja, sehe ich ähnlich. Wir werden das auf jeden Fall noch ja, viel mehr ins Detail reingehen,
Ja.
auch mit der Kaderplanung. Dazu haben wir jetzt gedacht, dass wir in den nächsten 2 Folgen jeweils ein Special machen werden. Einmal ein Hinrundenfazit, wo wir bei allen Spielern nochmal in die Bewertung reingehen. Müssen ja nochmal gucken, was die gezeigt haben in der Hinrunde. Vielleicht machen wir auch ein paar Hinrunden-Awards. Und in der darauffolgenden Folge gehen wir dann in die Kaderplanung rein
Ja.
für den Winter, besprechen Abgänge, Zugänge, wir bauen unseren Wunschkader und gehen natürlich in beiden Folgen auch über die aktuellen Ereignisse, News und so weiter drauf ein. Darüber könnt ihr euch freuen. Ja, wir sind jetzt in der Winterpause, war auf jeden Fall eine geile Hinrunde. Ja, nicht geil vom Fußballerischen, aber geil hier vom Podcast mit dir gesprochen zu haben und
Therapiegespräche
auch.
für uns.
Ja, und auch die Community, die immer am Start gewesen ist. Wenn ihr uns unterstützen wollt, haut gerne eine Bewertung raus, eine 4- oder 5-Sterne-Bewertung für den Podcast. Oder aber geht auf YouTube, abonniert die ganze Geschichte, gebt einen Daumen nach oben und schreibt kräftig Kommentare und teilt die ganze Geschichte. Und ja, wir werden jetzt in der Winterpause für euch da sein und dann freuen wir
Für uns ist
uns auf
keine
ein.
Winterpause, kann man sagen. Wir ziehen durch.
Ja, genau. Dann freuen wir uns auf eine erfolgreiche Rückrunde.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche. Dann geht es erstmal weiter mit dem Hinrundenfazit. Und ja, habt eine schöne Woche. Glück auf. Bis dahin.
Ciao, ciao, Glück auf.